Ja, wir starten heute in die Karwoche. Also es ist nicht die Osterwoche. Viele Leute machen dann Fehler, weil Ostern dann kommt, das ist die Osterwoche. Nein, es ist die Karwoche. Und das hat der Nico schon ausgedrückt. Da geht es ja um Trauer, um eine ziemlich starke Depression. Jesus stirbt. Der vorhin noch so toll gefeiert wurde, von dem man erwartet hat, der dreht jetzt alles um, der bringt die Wende. Und wie oft brauchen wir im Leben eine Wende und suchen die vielleicht und denken, ja, das müsste irgendwie so und so gehen, und dann stirbt Jesus. Das ist ja das Spannende. Also ich sage jetzt mal, dieser Palmsonntag, wo Jesus so zugejubelt wird und ein paar Tage später sagen sie alle, kreuzige ihn, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Wie Menschen so mit ihren Denken und ihren Meinungen so schnell umdrehen, kann sich wirklich nicht drauf verlassen. Und das ist sehr spannend, und eigentlich ist das so ein bisschen wie ein Showdown. Ja, Showdown, das ist eigentlich ein Wort aus einem ganz, früher hätten wir gesagt, ganz unchristlichen Spiel, Poker. Ja, da gibt es nämlich so eine Möglichkeit, dass mal alle Karten offen auf den Tisch gelegt werden, und dann ist ganz klar, der hat die besseren Karten, der hat gewonnen. Ich bin ja so ein Western-Fan, ich gucke gerne Western. Und wenn ich mal gucke, da gibt es ja auch einen Showdown. Und da ist es übertragen worden, da praktisch ist so dieser Ende, da gibt es die entscheidende Begegnung. Zwei Konkurrenten, die haben sich schon den ganzen Film lang irgendwie so getriezt und bekriegt und so. Zwei Konkurrenten begegnen sich jetzt endgültig. Sie treten gegeneinander an. Und jetzt werden sozusagen dann im Bild wieder die Karten auf den Tisch gelegt, und da wird man sehen, wer ist denn jetzt der besser ist. Und so ist das hier. Zum Schluss steht der Sieger fest. Und mit dieser Karwoche beginnt jetzt so ein Showdown. Also wenn wir das so nachvollziehen, diesen Weg, den Jesus geht, zum Schluss steht es wirklich ganz klar fest, wer ist der Sieger. Und es gibt manchmal so Momente, sieht alles anders aus. Gott zeigt uns Jesus. Gott lässt uns Jesus sehen. Und an Jesus lässt er uns sehen, wer Gott selber ist. Gott ist der Sieger, ganz klar. Und ich möchte mal den Text lesen, der zum heutigen Sonntag als Predigttext gegeben ist. Das ist der Text aus Johannes 17. 1 bis 8 lese ich, so ist der Einstieg. So die Bibelleser und die älteren Geschwister, die kennen das als hohepriesterliches Gebet Jesu. Jesu als stellvertretender Beter für die Jünger. Das ist natürlich eine Auslegung. Jesus legt aber hier nochmal genau dar, wer er ist, was er tut. Er gibt Gott Rechenschaft über sein Tun, sein Weg. Und darauf hören wir jetzt mal so ein bisschen rein in diese 8 Verse. Solches redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, auf dass der Sohn dich verherrliche. So wie du ihm Macht gegeben hast über alle Menschen, auf dass er ihnen alles gebe, was du ihm gegeben hast, das ewige Leben. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein, und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin. Und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Wer ist Jesus? Das ist so eigentlich eine zentrale Frage, die uns hier so ein bisschen aufgedeckt wird. Und wir wissen ja, wer Jesus ist, da gibt es ganz viele Antwortversuche oder private, persönliche Antworten, die Menschen sich geben. Man könnte sagen, es gibt auch viele Schubladen, wo man diesen Jesus reinsortieren kann. Na, Jesus ist als erstes, und da sind sich die meisten eigentlich einig, eine historische Person. Er ist wirklich mal in dieser Welt gewesen. Es gibt so eine Person von Jesus. Also man kann das nicht einfach so vom Tisch fegen und sagen, da haben sich Leute was ausgedacht. Er ist so wie Cäsar oder Napoleon eine historische Person. Und dann ist er natürlich auch ein Religionsstifter. Ja, warum gibt es denn sonst eine christliche Kirche? Der ist ein Religionsstifter. Und da hat man so eine Schublade, da ist vielleicht Buddha und Mohammed, die haben eine Religion gestiftet, eine Glaubensrichtung neu gegründet. Und da kann man Jesus natürlich auch irgendwo einsortieren. Oder man denkt einfach, er ist ein Kluger, ein Lehrer, der wirklich kluge Gedanken über seine Zeit hinaus hat, der so ein bisschen Philosoph. Und da denken wir vielleicht an Platon und Aristoteles oder Ibn Rushd. Solche Leute, die irgendwo ganz viel, was hatten die für ein Wissen, was hatten die für eine Weitsicht? Das ist schon interessant. Und andere ordnen ihn dann als einen Rebellen ein oder so eine Art Reformer. Denken wir in Deutschland natürlich an Martin Luther und vielleicht auch an Karl Marx. Also man kann so überall Jesus einstufen, irgendwo in sowas reinpacken und sagen, ja, passt da rein. Und man kann natürlich auch sagen, er ist ein Heiler oder ein Prophet oder sonst was. Ein Sozialreformer, keine Ahnung. Und in unseren Evangelientexten stellt sich Jesus uns mal selber vor. Es wird mal klar, was sagt denn Jesus von sich? Und natürlich ist das eine Verkündigung und natürlich ist das Johannesevangelium ein bisschen später wahrscheinlich als andere Evangelien, jedenfalls mit einer ganz anderen Richtung geschrieben, komme ich noch mal ein bisschen drauf. Und da trotzdem ist es ganz wichtig, hier will uns gesagt werden, wer ist dieser Jesus wirklich? Ich finde, einen ganz klugen Satz ist, C.S. Lewis, der hat auch mal darüber nachgedacht, wie Menschen so mit Jesus umgehen und vielleicht sind wir auch in der Gefahr, Jesus für uns in so eine bestimmte Sache einzusortieren und damit ist es uns gut. Und der C.S. Lewis, das war ein ganz schlauer Mensch, also ein Professor in Oxford und der war auch mal Atheist gewesen, ist zum Glauben gekommen und der hat mal folgenden schlauen Satz gesagt, den finde ich bemerkenswert. Also da, wo wir Jesus manchmal einordnen, vielleicht als toller, guter Lehrer. Tolle, große, schöne, gute Gedanken, wie der Mensch leben soll zum Beispiel. Und da sagt er, ein Mensch, der solche Dinge wie Jesus sagt, wäre kein großer Morallehrer. Er wäre entweder, und jetzt ist er ein bisschen sehr spitz, er wäre entweder ein Irrer oder der Satan in Person. Wir müssen uns deshalb entscheiden, entweder war dieser Mensch Gottes Sohn oder er war ein Narr oder Schlimmeres. Man kann ihn als geisteskrank einsperren, man kann ihn verachten oder als Dämon töten oder man kann ihm zu Füßen fallen und ihn Herr und Gott nennen. Aber man kann ihn nicht mit gönnerhafter Herablassung als einen großen Lehrer der Menschheit bezeichnen. Das war nie seine Absicht. Diese Möglichkeit hat er uns nicht offen gelassen. Also das sagt ein Mann, der ist sehr viel klüger als ich, sehr viel weltgewandter als ich. Der hat eine sehr viel größere Bildung und auch vielleicht eine innere Freiheit als ich. Und das finde ich ganz stark, dass er das so auf den Punkt bringt. Was liegt also gerade darin, dass Jesus Sohn Gottes ist? Was ist darin verborgen? Das ist ja ganz wichtig. Jesus ist Sohn Gottes. Mit diesem Jesus haben wir zu tun. Und das Erste, was hier so ein Stück weit deutlich wird, und das ist das Spannende, wenn wir weiterdenken jetzt in diese Woche hinein, an Jesu Leiden und Sterben, in diesem Gekreuzigten offenbart sich Gott. Gott zeigt sich uns genau auf diesem Weg. Also Jesus ist nicht irgendwie ein Mensch, wie du und ich. Er ist nicht einfach nur eine historische Persönlichkeit. Von jeder Person, die historisch irgendwo mal auf dieser Welt ist, nach ein paar hundert Jahren verblasst dieses Bild total. Es wird umgeformt, es wird dahin gedreht und dahin gedreht. Von dieser Person, was da noch wirklich übrig bleibt, das weiß man gar nicht mehr. Und in ihm, in seiner menschlichen Gestalt heißt das, da begegnet uns der Schöpfer, der uns selbst, uns ins Dasein gerufen hat. Also Gott selbst begegnet uns in Jesus. Das ist schon so verrückt, nicht? Gott kommt da an einer Zeit der Weltgeschichte in diese Welt, ist da gegenwärtig, ist da zu fassen, zu sehen, zu erkennen, überlässt praktisch seinen Jüngern dann diese Botschaft und dann ist er schon wieder nicht mehr so da. Das ist schon ein bisschen irgendwie schrill, aber das ist das, was die Bibel sagt und wie Jesus sagt, ich bin der, in dem du den Vater siehst. Also in meinem ganzen Wesen, in meiner ganzen Sein, in meiner ganzen Art. Also Jesus sagt nicht, guck mal so ein bisschen, was ich so gemacht habe, das sind gute Dinge, das sind so Dinge, die Gott will, wie Gott sich das vorstellt. Also an mir und meinem Tun siehst du sozusagen ein Stück weit so, wie Gott eigentlich sein will oder was er eigentlich will in der Welt. Ja, Jesus sagt es ganz anders, du siehst Gott, guck mich an, du siehst Gott. Guck mein Wesen an, ich, in mir erlebst du den lebendigen Gott, der sich dir zuwendet. Das ist schon sehr krass. Wer mich sieht, sieht den Vater. Ja, Philippus stellt mal die Frage, Jesus, zeig uns doch mal Gott. Und dann ist es genug, Johannes 14. Ey, dann ist alles klar, wenn wir was von Gott sehen, dann ist alles klar. Es gibt so Momente, wo uns Dinge plötzlich klar sind, die uns vorher nie klar waren. Und auf einmal ist es uns glasklar. Und wenn Gott in unser Leben tritt, dann ist was glasklar. Und das weiß der Philippus. Und dann sagt Jesus, Philippus, ich bin schon ganz lange da. Wer mich sieht, sieht den Vater. Und das ist interessant. Da geht es ja nicht nur um diese tollen, wunderbaren Momente. Die gibt es auch. Auch da ist Jesus zu sehen. Also Menschen wird geholfen. Aus Bindungen werden sie herausgerissen und freigemacht. Sie erleben Annahme bei Gott, sondern dieses Sehen gilt tatsächlich auch, und jetzt wird es total spannend, als Jesus seinen Weg ans Kreuz geht und als Jesus am Kreuz stirbt. Also die jubelnde Menge in Jerusalem, die hat ja schon irgendwo Jesus gewollt, als so einen bestimmten Machthaber und König, als der, der alle Probleme löst, als der, der endlich irgendwie politisch aufräumt und eine neue Richtung vorgibt und aus irgendeinem moralischen Desaster oder sonst was heraus löst. Ah, wie viele Leute suchen wir in diese Richtung? Und dann kippt alles um und sie sind gegen diesen Jesus. In diesem Sterben am Kreuz zeigt sich uns Gott. Gott offenbart sich. Das ist ganz spannend. Und Jesus hat das ja hier mit, der redet ja hier so nicht als, sag ich mal, als kommt da noch was, sondern als wäre er ganz, hätte schon alles vollständig gemacht. Alles ist fertig. Für Jesus ist es klar an diesem Moment. Durch Jesus erreicht Gott sein Ziel. Und das ist halt wichtig auch zu sehen. Also viele Menschen haben da auch manchmal ein Problem mit, das will ich auch nicht verachten. Aber Gott steht nicht irgendwo abseits oder jenseits des Kreuzes oder ist irgendwie so eine graue Eminenz hinter dem Kreuz, sondern er enthüllt sich in dem an das Kreuz Erhöhten, in Jesus. Wer Jesus am Kreuz sieht, der versteht etwas, wie Gottes Liebe ist, wie Gottes Erbarmen ist, wie Gottes Bereitschaft ist, in das tiefste Tiefe des Menschen hineinzukommen und zu gehen. So groß ist Gott. Es ist nicht denkbar. Einer, der das Universum in der Hand hält. Gott selber ist der. Nicht einer, der seinen Sohn sozusagen ans Kreuz dort schickt. Das ist ja immer unser Bild, unser Reden manchmal davon. Sondern der selber bereit ist, so einen Weg zu gehen in Jesus. Denn das macht Jesus hier auch klar, er und der Vater, die sind total eins. Die kannst du nicht auseinanderreißen. Die gehören zusammen. Gott selbst geht diesen Weg. Gott steht da nicht in der Distanz und sagt, geh du mal, ich bin der ewige, mächtige Gott. Mich rührt das alles nicht. Geh du mal, lass du dich mal hinschlachten. Sondern weil Gott eben dieser dreieinige Gott ist und der für uns nicht fassbar ist, einer, der in Raum und Zeit nicht zu fassen ist, der aber in diese Menschheit hineinkommt, in unsere Welt, der fassbar, greifbar wird, der diesen Schritt wagt und der sich von Menschen umbringen lässt. Das kann man nur denken, wenn man dieses versteht, dass es dieses Geheimnis gibt, dass diese eine Person Gottes in einer Dreieinigkeit von Vater, Sohn und Heiliger Geist existiert. Das ist sonst nicht zu denken. Sonst müssen wir uns Konstruktionen, andere Konstruktionen ausdenken. Und dann zeigt Jesus diese Einheit an diesem Bild vom Vater und dem Sohn. Und das ist eigentlich auch sehr schön. So ein Bild, so ein Vater, also wann ist man Vater? Der Lars kann das ja berichten, ein Vater bist du, wenn du ein Kind hast. Ja, früher war das natürlich ein Sohn, ne? In manchen Kulturen ist das auch so. Der Mann ist erst dann ein Mann und ein Vater, wenn er einen Sohn hat. Da kannst du 5 Kinder, die Mädchen sind, haben, aber das ist ja bei uns glücklicherweise nicht so. Ein Vater ist erst ein Vater, wenn er einen Sohn hat. Also ich sage jetzt mal in gewisser Weise, der Vater, um Vater zu sein, braucht er den Sohn. Aber der Sohn, der existiert nur, weil es einen Vater gibt. Das ist jetzt alles ein bisschen sehr einfach gedacht. Natürlich wissen wir in unserem Zusammenhang, unserem Menschsein auch, um Mutter und Elternschaft. Das will ich jetzt nicht in Frage stellen. Aber hier bei diesem Bild, was Jesus gebraucht, wo er von dieser Einheit redet, da macht er was klar. Ohne den Vater keinen Sohn. Es gibt aber auch, keinen Vater ohne den Sohn. Das gibt es auch nicht. Das gehört zusammen. Und das heißt, wenn wir von Gott reden wollen, müssen wir immer von Jesus reden. Und wenn wir von Gott, von Jesus recht reden, werden wir immer von diesem einen Gott reden. Das gehört zusammen. Das macht Jesus hier deutlich. Und das wird deutlich, Gott ist in seinem ganzen Wesen eine Gemeinschaft. Gott ist in seiner ganzen Wesenheit einer Gemeinschaft der Liebe, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und darum, und das ist das Erstaunliche, weil Gott so ein Gott ist, ist er ein Gott, der in diese tiefen Tiefen auch unseres Menschseins hinein will. Von Anfang an schon immer wollte, Vater und Sohn. Also das wird uns auch in der Bibel an manchen Stellen erzählt, dass dieser Jesus ja schon längst da war, bevor diese Welt war. Und dass Gottes Ansinnen schon immer war, in diese Not dieser Welt hineinzukommen. Das sind alles so ein paar Gedanken, die manchmal auch schwer auf eine Reihe zu bringen sind, aber die uns irgendwann so einen Blick geben sollen für diese große Liebe. Also ich hatte es mal den Kindern erzählt, so als wir die Videos gedreht haben. Liebe, hat jemand gesagt, ist wie Wasser. Sie fließt immer an die tiefste Stelle. Da, wo die Not ist, da, wo der Schmerz ist, da, wo das Alleinsein ist, da, wo Not ist. Da geht wirkliche Liebe hin. Wir merken so oft, wie unsere Liebe dazu nicht in der Lage ist. Aber Gottes Liebe schon. Und das wird in Jesus deutlich an dem Gekreuzigten. Und dann wird natürlich, bleibt es nicht dabei stehen, sondern an dem Gekreuzigten wird ja auch das Leben offenbar. Jesus hat diese Worte gesprochen, bevor er am Kreuz stirbt. Und wie gesagt, er sieht so schon sein Leben von diesem Zielpunkt aus, dass er alles vollendet. Und das ist das Interessante, das Johannesevangelium, das hat einen ganz anderen Blick auf Jesus als die Evangelien Matthäus, Markus und Lukas. Also wenn man da drin liest, im Johannesevangelium findest du nicht die Geschichte vom Garten Gethsemane. Jesus in tiefster Not und Zweifel und im Ringen das Richtige zu tun. Oder wie bei Matthäus am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das findest du in Johannes nicht. Du findest in Johannes auch nicht ein furchtbar tiefes Scheitern von Gefühl, moralisch der Jünger. Ja, auch sie scheitern dort, aber das wird gar nicht so nach oben gehoben. Der Petrus, der weint, als er Jesus verraten hat. Das ist gar nicht so deutlich. Im Johannesevangelium, ich denke, die anderen Evangelien, die nehmen uns so mit in diese Situation der Passionszeit, des inneren Zerreißens. Die nehmen uns so richtig mit hinein. Und der Johannes hat einen anderen Blick. Der hat das Gleiche, sagt das Gleiche, aber er hat einen anderen Blick. Er sieht nämlich in allem schon, Jesus hat es geschafft. Jesus ist der Sieger. Jesus hat alles überwunden. Jesus ist viel stärker. Jesus überwindet den Tod. Das sieht er, blitzt überall schon durch. Und so wird das Johannesevangelium von Jesus erzählt. Wir neigen ja dazu, auf bestimmte Sachen zu gucken und zu sagen, oh, wie schlimm. Oh, weg damit, das darf gar nicht sein. Also ich habe mal gehört von Leuten, die so Zehnkampf machen, also Iron Man, die quälen sich, ich sage immer, da denkst du, ey, sind die bescheuert? Die laufen und laufen, dass ihnen die Fußnägel abfallen, weil das gar nicht mehr alles richtig versorgt werden kann. Jetzt könntest du stehen bleiben und könntest sagen, ey, ist das ein Wahnsinn, das muss man ja verbieten. Aber die machen das echt freiwillig, wirklich. Und die arbeiten auf dem Punkt hin, wo sie auf dem Podest stehen und sagen, Leute, ich habe gewonnen. Ich habe das besser gemacht als alle anderen, in einer schnelleren Zeit. Und an der Stelle kommen alle Kameras und alle und sagen, wow, ist das toll, was der gemacht hat. Aber keiner geht dahin und guckt denen da auf die Füße und sagt, ey Mensch, deine Fußnägel fallen ab. Bist du denn verrückt? Aber so machen wir es ja oft. Wir gucken auf diesen Moment und sagen, ey, ist das schwer. Ey, das darf doch nicht sein. Das kann man doch nicht zulassen. Aber wir sehen nicht, dass dahinter ein Sieg kommt. Ein ganz großer Sieg. Eine ganz große Macht, die wirklich alles verändern kann in dieser Welt. Und alles verändern wird, ganz gewiss. Darum ist Jesus gekommen. Wir müssen auf diesen Jesus sehen. Und da wird etwas sichtbar. Da werden wir Gott sehen, erkennen. Wir haben das ja. Ja, das wird dann zum richtigen Wendepunkt. Ich möchte zum letzten Punkt kommen, die im Gekreuzigten offenbarte Erwählung. Davon redet Jesus ja auch. Das ist erstmal ein spannender Punkt. Jesus sagt nämlich, mein Weg hat ein Ziel, dass du Gott mir Menschen gibst, die schon längst bei dir sind, in deiner Hand. Ich kriege die von dir, die werden mir von dir gegeben. Ich nehme die nicht, ich werbe nicht um die, ich sage nicht, hallo, wo seid ihr, kommt mal her, sondern du gibst sie. Und das ist eigentlich ein ganz spannendes Wort. Also Jesus sagt, sie waren dein, du hast sie mir gegeben. Wie kommen Menschen zum Glauben? Jesus kommt in diese Welt, habe ich gesagt, das Wasser fließt an die tiefste Stelle, in die Not, in die Zerrissenheit dieser Welt, die wir allenthalben spüren, um darin eine Rettung zu sein und Hilfe zu sein und wieder zum Leben zurückzuführen mit Gott. In der Gemeinschaft, in der Gewissheit, mit Gott geborgen, gehalten, getragen, in alle Ewigkeit zu sein. In der Gewissheit, ewiges Leben zu haben. Wie kommt das? Warum kommen Menschen zum Glauben? Weil Gott an Menschen etwas tut. Das ist nur nicht unser Denken. Diese Lehre von der Erwählung sagt, also wir sind ja so echt noch die Meister da drinnen, in allem, was wir nicht vermögen in unserem Leben, sind wir ja echt die Meister da drin zu sagen, also ich entscheide. Ja, also ich mache das, ja. Das ist mein Ding. Ich kann entscheiden, wann und wie ich das will. Ich finde es schon spannend, ne? Wenn man reinguckt in unser ganz privates, persönliches Leben, da kommen wir an Punkte und merken, da mache ich gar nichts. Da kann ich gar nichts. Da bin ich kraftlos. Da bin ich machtlos. Da hänge ich. Jesus sagt hier an dieser Stelle, Gott, du handelst an Menschen. Wie ich das mit dem Kreuz zusammenbringe, weiß ich selber nicht so richtig, aber Gott handelt am Kreuz und Gott handelt in dir. Gott benutzt das Kreuz, um an dir zu handeln, um Glauben zu wirken. Gott benutzt das, was Jesus getan hat, das, was geschehen ist in dieser Woche, um Glauben zu wirken. Aber Gott macht das. Das machst du nicht. Das macht keiner von uns. Wir können an einen Punkt kommen und können dann sagen, wow, ey, ich bin echt froh, dass dieser Jesus da ist. Ich glaube diesem Jesus. Ich halte mich an diesem Jesus fest. Und dann kann ich nur zurückverfolgen und kann sagen, Gott hat seine Hand in seiner Güte und Treue mich gezogen, mich erwählt, mich gehalten. Und jetzt denken wir nochmal zurück an diese Situation in Jerusalem. Wir merken, dass unser menschliches Tun und Entscheiden oft armselig ist. Wir jubeln heute hier und morgen sind wir dort. Und wenn Gott erwählt, wenn Gott seine Hand an mich legt, dann gibt mir das eine Gewissheit, dann gibt mir das eine Festigkeit, dann gibt mir das einen inneren Frieden und eine Freude und zu sagen, Jesus, dass du für mich gekommen bist, dass du nach mir gegriffen hast, das ist gut, das ist sicher, das ist fest. Nicht, dass ich irgendwo jetzt tun kann und lassen kann, was ich will, sondern dass ich wirklich im Vertrauen auf dich lebe. Das ist so dieses, wird auch hier deutlich, in dem Weg, den Jesus geht. Gott erwählt. Gott handelt an uns. Gott will das tun. Und wir dürfen es dann festhalten und glauben. Gottes Ja zu mir steht schon fest. Ich konnte da noch nicht denken. Und ich kann es heute ja noch nicht richtig denken, dass Gott schon ein Ja zu mir gesprochen hat. Ich kann mir das überhaupt nicht zuschreiben, mit null, mit nichts, mit gar nichts. Paulus ist eigentlich so ein ganz, ganz typischer Vertreter. Der hat das nämlich in besonderer Weise auch immer wieder sehr stark betont. Paulus wollte einen ganz anderen Weg gehen. Und dann hört er das, was Jesus, dass Jesus zu ihm spricht. Und dann, ich sage jetzt mal im Nachhinein, sieht er dieses Kreuz und redet von der Botschaft des Kreuzes. Im Nachhinein versteht er das und merkt, Gott hat an mir getan etwas. Gott hat mich gerufen. Gott hat mich erwählt. Das ist stark. Ich denke, dass wir daraus leben müssen in unserer Zeit, weil wir so schwach sind. Weil wir oft so hin und her fallen. Gottes Entscheidung kippt nicht. Gottes Entscheidung fällt nicht. Wir haben uns nichts an dieser Stelle zuzuschreiben. Null und gar nichts. Und unsere große Hoffnung ist, dass Gottes Erwählen viel weiter geht, als wir jetzt sehen. Dass Menschen erwählt sind, um die wir uns mühen dürfen und glauben dürfen. Dass Menschen schon Gott schon längst im Blick hat, die wir noch gar nicht gesehen haben. Das ist gewiss. Das glauben wir. Darum leben und handeln wir auch als Christen und als Gemeinde. Erwählung schließt nicht die Leute erstmal aus, weil wir sagen, wir sind hier auf der Insel, wir sind im Boot und was mit dem Rest passiert, das ist uns egal, das stimmt nicht. Sondern es macht uns dafür sensibel. Gott schaut viel weiter. Und in Jesus möchte er uns das hier heute auch wieder neu zusprechen. Amen. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du so mit dem Vater eins bist, dass wir heute wissen, dass du in deiner Ewigkeit zur Rechten Gottes sitzt. Und wir danken dir, dass du möchtest, dass wir durch deinen Geist, den du schenkst, auch mit dir verbunden leben und in dieser Einheit leben. Und wir bekennen dir, dass uns da vieles fehlt, dieser Blick darauf, auch das Einssein im Miteinander oft. weil wir so sehr auf uns und unsere Möglichkeiten achten. Wir bitten dich, mehr auf das zu schauen, was du getan hast, wer du bist. Wir loben dich und preisen dich, dass du ja der Sohn Gottes bist und dass du zu uns gekommen bist, um uns mit dem Vater zu verbinden. Wir bitten dich, dass wir in dieser Woche da ein Stück weit mehr einen Blick zu bekommen können. Wir danken dir, auch wenn dieses Wort vielleicht an vielen Stellen vielleicht nicht so super gut erklärt ist, aber dass doch das hängen bleibt, was wir brauchen. Danke, dass du uns liebst und uns begegnest. Hilf uns, dass wir auch in den schweren Momenten und in schweren Zeiten erkennen, dass du dort Wege hast, dass du dort weiterführst, dass du uns dort nicht gehen lässt, dass du uns festhältst. Dein Name ist gelobt. Amen.